Aber ich bin immer ein großer Freund von einer Frage, und die stelle ich mir immer. Hat diese Zubereitung Sinn und ist es dienlich für meinen Teller? Und wenn nein, dann bleibt es einfach raus. Ja? Also ich würde nie im Leben, wenn ich was mit roter Beete machen will, aus der Schale auch noch einen Staub machen, weißt du? Nur damit der Staub drauf ist. Weißt du? Wozu? Was brauche ich in roter Beete-Staub?
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen und ihr seid schon gespannt auf meinen heutigen Gast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann klickt einfach den Abonnieren-Button beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und ihr seid immer mit dabei. Ich bin für euch heute nach Berlin gereist, um mit einem Koch zu sprechen, der vor 14 Jahren mit seiner ersten Küchenchefstelle den ersten Michelin-Stern erkocht hat. Vor 8 Jahren erhielt er seinen zweiten, den er seitdem immer verteidigt hat. Insgesamt ist er derzeit ausgezeichnet mit eben den 2 Sternen, 5 Hauben, 10 Gusto-Pfannen. Zusätzlich gehört sein Restaurant Horvath zu den Top 10 bezüglich der alkoholfreien Begleitung in Deutschland. Und 2018 wurde auf der Madrid Fusion-Messe zum besten Koch Europas gewählt. Er ist geboren in Mödling, das liegt in Österreich, und er ging der Liebe wegen nach Berlin. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Sebastian Frank.
Servus.
Wir haben heute ja wunderschönes Wetter in Berlin, Temperaturen um die 30 Grad wieder, schreit ja eigentlich nach einer Abkühlung. Wie ist es denn in so einer ultra heißen Küche oder wie macht ihr das?
Naja, es ist auch ein bisschen ein Gewöhnungseffekt. Ich meine, wir stehen ja nicht das erste Mal in einer Küche und ich sage mal, ich habe schon mehr geschwitzt auch als hier. Und es ist natürlich so, dass es auch die Küche ist ja irgendwie reduziert und man macht ja heute nichts mehr wirklich brennheiß. Also das ist so, früher hat man sich ja auf dem halben Platz, auf 2 Quadratmeter, wenn überhaupt, zwischen Salamander, Tellerischot, Gasherd und Backofen bewegt. Und da ist einem die Suppe 3-mal so viel runtergelaufen wie heute hier. Aber ja, es ist trotzdem warm.
Also gewürzt mit Salz und nicht mit Schweiß.
Ja, so ungefähr, ja.
Kocht man im Sommer auch andere Gerichte, wie jetzt eher in der kalten Jahreszeit wie Herbst oder Winter?
Naja, selbstverständlich. Also erstens einmal gibt es ja schon mal die Produktlage nicht her, dass wir im Mai Topinambur einen Topf kochen. Das geht schon mal nicht. Oder im Mai ist ja noch nicht Sommer, aber im Juni oder Juli. Und außerdem, ja klar, wir wollen ja alles. Wir gehen ja auch raus und wollen Eis essen und nicht gebackene Schokoladenbällchen. Genau, deswegen, klar, bitte stellt sich das anders dar, logisch.
Gibt es dann wahrscheinlich öfters ein Sorbet zum Gericht? Oder wie machst du das
bei mir? Ich bin gar nicht so derjenige, der immer gleich was Gefrorenes dazu macht. Also bei den Zwischengerichten oder im Menü. Also ich bin eigentlich schon open-minded. Aber ja, Säure spielt natürlich ein Thema. Grüne Noten vor allem. Also ich finde grün, also den Geschmack grün sozusagen, auch immer sehr spannend. Was Leichtes.
Hat sich das vermehrt, dass man, sag jetzt mal, ja, Sorbets einfach zum Gericht mit dazu macht? Also ich selber, wenn ich beim Essen bin, ich erlebe das teilweise oft 3-4 Mal innerhalb von dem Menü.
Ja, ja.
Genau, mehrt sich das einfach, weil es vielleicht auch einfach ja ein bisschen einfacher auch ist in der Zubereitung? Macht ja vieles einfach auch in der Maschine.
Ja, erst einmal einfach ist grundsätzlich mal gar nichts. Ja, auch ein Reis kochen ist nicht einfach, weißt du, man muss schon auch können, weißt du, also kleine Zeitenhieb an alle, die immer Sterneküche für zu Hause haben wollen. Egal, auf jeden Fall, nein, es ist dem geschuldet, dass die meisten Köchinnen ja ein Produkt so möglichst vielfältig wie möglich darstellen wollen und sich das Eis nochmal zusätzlich anbietet, eine weitere Option anzubieten oder vielleicht auch ein kleines Satellitengericht zu machen, also ein Schälchen à part zu servieren, was dem Gericht nochmal eine größere Volumina gibt. Ob das jetzt tatsächlich notwendig ist oder ob man einfach nur ein bisschen seinem Ego hinterher kocht und versucht, nochmal mehr zu machen als notwendig, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, das ist schon dem geschuldet. Und am Ende des Tages ist es, viele wollen natürlich auch auf noch diesen Kalteffekt hinaus, natürlich ist es ein Eis, ist gefroren und und in den Nocke schnell abgestochen und dann gibt es irgendwas mehr am Teller halt. Ne?
was ist eine gute Eismischung, die man jetzt vielleicht auch daheim noch machen kann?
Ja, am besten eine kaufen.
Kriegt man nicht so hin. Aber du hast es gerade gesagt, Reis, auch schwierig zum Kochen. Ja, auf was kommt es an?
Nein, es ist alles schwierig. Es ist auch Pasta schwierig zu kochen.
Oh ja.
Ja, weil jeder denkt, er kann Pasta. Weil und meistens die Schwierigkeit, finde ich ja zum Beispiel im Pasta kochen, ist der Gap zwischen, die Pasta ist, ich nehme sie aus dem Wasser raus. Und dann, ich muss sie ja noch vollenden. Also meistens muss man sie ja noch mit der Soße weiterkochen, beziehungsweise, oder man muss, wenn ich heute für 2 Teller anrichte, dann schaffe ich das vielleicht in 30 Sekunden. Aber wenn ich heute Personalessen mache und ich richte 15 Teller an und dass eine Nudel weit, also eine Pasta weitergart, ja, das haben mir viele nicht auf, die meisten nehmen es eh schon zu spät raus, ja, und dann dauert es nochmal 5 Minuten, bis die Leute davor sitzen und es wirklich essen, ja, und das gehört einfach berücksichtigt, ne, und dass eine Nudel, also eine Pasta noch immer verkochen kann am Weg zwischen Topf und bis es der Gast hat, das haben die meisten halt nicht auf der Uhr einfach, ne, und ja, und so ist, also eigentlich ist nichts einfach, ja. Es sieht einfach aus, wenn man es kann, aber es ist am Ende nicht einfach. Ja.
Ja, bei der Pasta ist es ja auch so, viele scheitern ja auch schon beim Ausrollen oder bei der durch die Nudelmaschine, einfach um den Teig gut glatt zu kriegen. Der braucht ja auch eine gute Konsistenz.
Naja, ich möchte es gar nicht so weit gehen und sagen, dass man den Pastateig selber macht, weil sondern ich rede von Otto Normal. Ich meine, ich koche zu Hause auch getrocknete Pasta aus dem Laden.
Machst du nicht selber?
Nein, natürlich nicht. Genau, und Reis kochen will ich mich nicht äußern, weil ich liebe Reis, aber ich würde mir bei weit nicht anmaßen, Reis kochen zu können. Ja, also das können sich andere tausendmal besser.
Kommen wir doch gleich mal zu deiner Küche hier. Du servierst hier seit 2022 kein ganzes Stück Fleisch mehr oder Fisch. Und du nennst deinen Küchenstil emanzipierte Gemüseküche. Was hat das damit auf sich?
Also die Entwicklung, dass wir seit, ich glaube, November oder Dezember 21, also 22 im Endeffekt, kein physisches Stück Protein mehr servieren, war ja eine längerfristige Entwicklung, die eigentlich einen Beginn hatte in 2012 roundabout, als ich, nachdem, wir haben es ja, das ist im Intro schon gesagt, meine erste Stelle als Küchenchef im Endeffekt, und man wusste ja erst einmal nicht, okay, was will ich überhaupt kochen, oder wie schaut, ich meine, man ist immer super gescheit, wenn man nicht der Entscheidungsträger ist, ja, weil kritisieren kann man schnell jemanden, ja, aber dann selber wirklich zu entscheiden und zu verstehen, dass das dann auch Konsequenzen hat, seine Entscheidungen, dann ist man gleich in einer ganz anderen Lage. Und genau, ich muss mich erst einmal gucken, was macht man überhaupt, und ich bin natürlich klassisch mit Fine Dining sozialisiert, und was bedeutet das, dass wir immer 2, 3 Fischgerichte oder Schalentiere auf der Karte hatten, beziehungsweise 2, 3 Fleischgerichte in Form von, wie man es halt kennt, Taube, Kalb oder was auch immer. Und so habe ich ja im Endeffekt auch angefangen, hier zu arbeiten. Und ich habe relativ schnell bemerkt, dass man ja alles in die Stadt importieren muss. Ich meine, Berlin stellt nichts her. Also da draußen im Landwehrkanal schwimmt jetzt kein Saibling. Und auf der anderen Seite am Maibachufer steht jetzt nicht eine Kuhherde. Und das heißt, mit importieren ist man natürlich gewissen Problemen manchmal unterworfen. Also vor allem logistisch. Ne? Also das heißt, manchmal die Quantität und die Qualität, wenn etwas zu dir hingebracht werden muss, schwankt natürlich, ne? Weil du weißt heute nicht, du machst den Karton auf, passt die Ware, ist sie in ausreichender Menge da, ja oder nein? Und es ist nicht immer, aber oft ein Kompromiss, ja? Und das ist mir einfach ziemlich am Senkel gegangen, muss ich sagen. Und ich habe dann entschieden, dass ich nur noch ein Fisch, ein Fleischgericht im Menü mache. Das war roundabout 2013, habe ich das entschieden. Weil ich gesagt habe, ich kann für ein Fischgericht und für ein Fleischgericht kann ich die Verantwortung übernehmen, dass es jeden Tag hier in adäquater Qualität und Quantität ankommt. Und gleichzeitig habe ich mich auch entschieden, nur noch mit Produkten arbeiten zu wollen, die mit meiner österreichischen Sozialisierung einhergehen. Also wir haben ja, ich meine, Österreich ist ein Binnenland, also wir haben dann zum Beispiel kein Salzwasserfisch und kein Schalentier oder dergleichen mehr oder Krustentiere gemacht. Und das heißt, ich musste einfach nur schauen, dass ich 2 oder 3 Mal die Woche hier meine Forelle oder mein Waller kriege und beim Fleisch im Endeffekt das Gleiche. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass das Gemüse natürlich auch wesentlich mehr Platz bekommen hat, aber das ist mir noch immer weit davon entfernt gewesen, das als Philosophie oder als Überzeugung dann zu etablieren. Aber es war der erste Schritt, und da hat es eigentlich begonnen, und es hatte dann, jetzt überspringe ich einfach 10 Jahre, es hatte dann seinen Endpunkt eben in Ende 21 gefunden. Nur ich hatte 2017 das erste Mal im Sommer ein Fischgericht im Hauptgang, und das war für mich ja schon, der ja klassisch mit Fine Dining sozialisiert ist, überhaupt das Fleisch aus dem Hauptgang wegzulassen, ja. Das war ja für mich schon eigentlich, das war schon ein krasses Ding für mich auch, ne? Und dann haben wir einfach Zander mal gemacht. Das hat natürlich keine Sau interessiert, dass wir Fisch gemacht haben im Hauptgang, ne? Und dann 2018, das Jahr drauf, haben wir den ersten vegetarischen Hauptgang im Sommer auf Terrasse serviert und hat auch kein Schwein interessiert natürlich. Ja, man macht sich immer nur selber Platte. Und genau, und so ist es dann gekommen, dass wir dann 21 eben das erste Mal es gemacht haben. Und die emanzipatorische Gemüseküche hat sich dann im Endeffekt, großes Thema eigentlich, auch so in der Zeit 2015 quasi angefangen zu entwickeln. Und ich, grob runtergebrochen, in seinen Anfangsphasen ging es einfach darum, eine Emanzipation herbeizuführen. Was ist das? Es ist im Endeffekt eine Gleichstellung, ja, also dass das Gemüse genauso eine Wertigkeit hat wie Proteine, also dass ein Radieschen so wertvoll sein kann wie ein Entrecot oder dergleichen und man es gleich behandelt und es am Teller nicht nur mit koexistiert, sondern eigentlich auch maßgeblich alleine Textur oder bestimmen, also dominieren kann am Teller. Und das war erst einmal diese Emanzipation in Anfangszeiten und später ist dann noch dazu hinzugekommen und das ist ja die Emanzipation dann, also diese Weiterentwicklung, dass es eigentlich maßgeblich für mich ist, dass die Idee an erster Stelle steht, also gar nicht mehr das Produkt, sondern für mich steht die Idee an erster Stelle, die meistens auch mit einer Emotion verknüpft ist und ich schaue dann im Bereich des Gemüses quasi wie, also ich benutze die Zutaten, sind Mittel zum Zweck, also die Bausteine, um meine Idee umzusetzen und deswegen ist das auch schlussendlich der Punkt, warum ich mich komplett gelöst habe von den Proteinen, weil die einfach in der Umsetzung meiner Gedanken oder Emotionen einfach zu starr sind, ja, und ich wesentlich mehr Möglichkeiten sehe, mich da im vegetabilen Bereich auszuleben.
Du verwendest ja oftmals ja auch, sag jetzt mal, oder eigentlich nur Produkte, die du auch, sag jetzt mal, aus deiner Zeit in Österreich, aus deiner Kindheit auch ein bisschen kennst. Stecken wahrscheinlich auch ein bisschen Kindheitserinnerungen drin.
Ja, das ist natürlich, ich sage immer, wenn meine Mama eine herausragende mediterrane Köchin gewesen wäre, dann würde ich heute wahrscheinlich anders arbeiten. Aber ich bin halt einfach mal ganz einfach bodenständig österreichisch aufgewachsen, in meiner Ausbildung auch Knödel, Strudel, Schupfen hoch und runter, alles tausendmal Grießnockerl gedreht etc. Also ich bin ganz klassisch bodenständig österreichisch ausgebildet in der klassisch Wiener Küche beziehungsweise in der pannonischen Küche. Also ich habe im Burgenland meine Ausbildung gemacht an der ungarischen Grenze. Also was heißt das? Viel Zwiebel, viel Kümmel, viel Knoblauch, viel Weißkraut und viel Paprikapulver. Ja.
Es ist ja so, ja nicht nur bei dir, sondern generell ja, dass Kindheitserinnerungen sehr oftmals ein Thema ist bei Köchen, ja. Auch beim Zusammenstellen vom Gericht, liegt es einfach auch ein bisschen daran, dass man sich einfach dann an den Geschmack erinnert? Oder könnte man jetzt, sag jetzt mal, wie ein Künstler vielleicht auch einfach sowas drauf loskreieren?
Ja, es geht schon bis zu einem bestimmten Grad darum, einen Geschmack zu reproduzieren, natürlich, ja. Und ich möchte aber, weil natürlich dieses Kindheitserinnerungsthema oftmals auch schon ein bisschen so ausgelutscht ist, so wie hier Regionalität, ja. Deswegen, ich betone dann auch immer ganz explizit, ich bediene mich meiner kulinarischen Sozialisierung. Die hat hauptsächlich auch in Kindestagen stattgefunden, aber hört ja noch immer nicht auf, ja. Also ich habe zum Beispiel die vegetarische Lebercreme fußt darauf, dass ich einfach mal in Wien im Steiereck jahrelang jede Woche 50 bis 70 Kilo Stopfleber durchgeballert habe, ja. Und es ist einfach ein Teil unserer Wiener Tradition und auch meines Werdegangs, ja. Also das ist einfach nicht an mir vorbeigegangen und das arbeitet man eben in so einem Gericht auf und da bin ich halt keine 8 gewesen, da war ich halt 23 im Endeffekt, ne? Und es gibt jetzt Gerichte, die mich an ein sehr schönes Erlebnis in einem Urlaub zum Beispiel erinnern, wo es um maritime Noten geht, obwohl Österreich keinen Zugang zum Meer hat, wie man das umsetzen kann. Und genau, also deswegen eben nicht immer nur Kindheitserinnerung, sondern generell kulinarische Sozialisierung, die ja nie aufhört, ja. Und zum anderen, ja, einen Geschmack reproduzieren, das ist das eine, aber mir geht es eigentlich oftmals mehr um ein Lebensgefühl zu reproduzieren. Ich sage mal, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, natürlich ist ein Gulasch erstmal ein geschmorter Watschinken, also eine Rinderhesse, wie man in Deutschland sagen würde, mit viel geröstetem Zwiebel, Paprikapulver, Knoblauch, blablabla, was da alles halt drinnen rumschwimmt, ne? Und das ist alles super, da braucht man gar nicht reden. Aber das ist, ich finde, ein Gulasch ist unheimlich mehr. Das ist, ein Gulasch kann sein, 10 Uhr Vormittag, Gabelfrühstück bei der WI in Österreich, 10 Uhr Vormittag, ein Saddlebier, also ein kleines Bier, ein Semmel dazu, dann man sitzt in einem Wirtshaus, Holzvertäfelung, der Geruch von jahrzehntelangem Rauch etc., der Wirt, naja, der so halbstark, mittelstarkes Alkoholproblem hat. Also ich finde, das trägt ja alles dazu bei im Endeffekt. Oder ich hatte das große Glück, jetzt am Montag in einem Schanigarten in Wien zu sitzen, 4 Stunden lang. Und alleine da zu sitzen, das ist ja mehr als nur ein Backhändel und eine Flasche Wein. Das ist wie hört sich der Kies an, auf dem alle laufen und so weiter und so fort, das Stimmengewirr. Also jeder hat Millionen von Situationen in seinem Kopf, von Urlaub bis zu Hause und so weiter, wo er sagt, okay, das verbinde ich mit Kulinar, mit Essen, ja, also da spielt der Essen eine Rolle und wie kann ich eben diese Emotion mit einbinden oder wie schaffe ich das zu transportieren? Ja.
Werbung.
Kennst du schon Tomami? Nein, dann hast du etwas verpasst, denn diese pure Tomatenessenz überzeugt mit intensivem Tomatengeschmack und der natürlichen Umami-Würze. Ich habe für euch Tomami 1 und Tomami 2 getestet und beide haben mich total überzeugt. Der Geschmack ist unglaublich und du kannst Tomami total vielseitig einsetzen. Ich habe es ausprobiert und Tomami 1 und 2 schon in Soßen und Suppen benutzt, aber auch beim Fleisch hat es hervorragend dazu gepasst und die Gerichte runder und besser gemacht. Und du sparst dir das stundenlange Einkochen und Reduzieren von Tomaten, denn in beiden Flaschen stecken 12 Kilogramm sonnengereifter Tomaten und was ich immer ganz wichtig finde, sonst nichts. Was unterscheidet Tomami 1 und 2? Tomami 1 hat eine fruchtige Tomatennote und wenig Säure, wobei Tomami 2 total aromatisch ist. Probier es aus und bestelle direkt bei Tomami für günstige Gastronomie- und Gewerbepreise unter info@tomami.eu. Du kannst Tomami 1 und 2 aber direkt über gängige Großhandelspartner beziehen. Wie du dich auch entscheidest, ich würde nicht warten, bestell dir deine Flaschen und teste auch du Tomami.
Werbung Ende.
Gibt es einen Geschmack, der dir im Kopf, der bei dir im Kopf drin hängt, wo du dir denkst, auf die Erinnerung hätte ich am liebsten verzichtet?
Ja, da gibt es 1000, weil ich war super, wie man bei uns sagt, super hakliches Kind. Also ich war extremst, penibel beim Essen. Also ich habe im Endeffekt, Fleisch, Zucker und Kohlenhydrate gegessen. Am Ende Gemüse, das war ja Katastrophe. Aber meine Mama war ziemlich strikt am Mittagstisch, also gegessen wurde, was am Tisch kam. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es sind aber auch Gerichte, weil viele, sagen wir, verknüpfen das natürlich immer. Meine Großmutter hat Kochen gehasst, by the way, sage ich gleich. Aber ich verarbeite jetzt nicht die, meine Oma hat Apfelkuchen gebacken, der duftend am Fensterbrett steht und wir klauen uns ein Stück, ja, oder das frisch gebackene Brot. Aber es ist nicht immer positiv angelegt. Es gibt einige Gerichte hier, die eben darauf fußen, dass meine Erinnerungen daran extrem schlecht sind und ich irgendwann gesagt, okay, das gibt's in gut. Also absoluter Brechreizalarm war natürlich, du kommst heim und du riechst schon im ganzen Haus, heute gibt's Kohl, also Wirsing oder was auch immer, ne? Weil Mama kocht es natürlich stundenlang in so einer Mehlschwitze, ne, also einbrennen, wie man bei uns sagt, dann stinkt das ganze Haus halt nach Kohl, ne, und irgendwann mal wird einem klar, wenn man sich auch mit Lebensmitteln oder mit der Verarbeitung auseinandersetzt, also besonders auch auf Mikro, also auf molekularer Struktur, warum stinkt Kohl, ja, Schwefelverbindungen, die halt nach faulem Ei riechen im Endeffekt, und die brauchen zwei Sachen, Zeit und Hitze, um gelöst zu werden, das hat Mama perfekt erfüllt, eine Stunde am Herd köcheln lassen, der ganze Bude stinkt, logisch, ne. Das heißt, im Umkehrschluss, ich füge dem Kohl so wenig Hitze als möglich zu, um einfach seinen grünen Geschmack zu erhalten. Was haben wir gemacht? Wir haben Kohlrabi oder Kohlsorten entsaftet, roh, haben die einmal auf 85 Grad erhitzt, auf Eiswasser sofort wieder kalt gerührt, also dieses einmal Erhitzen hat dazu geführt, dass es einen Rohcharakter verloren hat, haben dann separat eine Basis, einen Ansatz gekocht aus Sellerie, Zwiebel und Kartoffel, weißen Portwein und als Körper, und haben im Endeffekt dann eine Kohlsuppe gemacht, die sehr vegetabil, sehr grün, sehr frisch, sehr gemüsig geschmeckt hat, ne? Und im Endeffekt hat das aber seinen Ansatz da gehabt, wo er sagt, okay, die ganze Bude stinkt einfach, ne?
Ja, kommen wir da eigentlich auch mal beim Entwickeln von Gerichten an den Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, also wo der Kopf einfach leer ist?
Hoffentlich. Nein, also ich bin ein großer Fan davon, sich nicht die Birne immer zu zermartern auf ewig und noch, also ich bin ein großer Freund davon, auch Sachen mal gut sein zu lassen, ja. Die beliebteste Frage ist natürlich, weil einige Zuhörer und Zuhörerinnen werden wahrscheinlich schon etwas von so einem Salzsellerie gehört haben, also den Sellerie, den wir im Salzteig für ein Jahr rumliegen lassen. Und die meistgestellteste Frage ist, ob ich das schon mal mit was anderem gemacht habe. Und ich kann es ganz klar beantworten, nein. Für mich ist das Thema abgeschlossen. Ich finde den Sellerie großartig, so wie er ist. Und ich habe andere Varianten probiert bei Kollegen, Kolleginnen, Rote Beete, kleine Rotkohl etc. Ich finde nach wie vor, das beste Ergebnis kommt aus dem Sellerie heraus. Aber da wusste ich von Anfang an, okay, ne, das Thema ist erledigt. Und in der Hinsicht ist mein Kopf leer. Also da mache ich mir nicht einen weiteren Gedanken drüber. Und ich finde, es ist natürlich schwierig. Ich bin grundsätzlich kein perfektionistischer Typ. Ja, also, aber jeder zu seine Punkte, wo er ein bisschen Perfektionismus an den Tag legt, also das ist Sachen, die einem besonders wichtig sind, aber zu viel Perfektionismus kann einen auch ruinieren einfach, weil man wird einfach nie fertig, ne?
Du verwendest ja bei dem Gemüse ja oftmals ja tierische Fette oder Aromen noch dazu. Warum nicht komplett, also wahrscheinlich wegen der Emanzipation, wegen der Gleichberechtigung?
Nein, es ist grundsätzlich so, dass mein Hauptziel ist es ja nicht dogmatisch zu sein. Ja, also ich will weder vegan, vegetarisch noch sonst irgendwas sein. Bin ich ja selber nicht. Also ganz egal, für mich geht es wie immer um die Umsetzung einer gewissen Emotionen oder Gefühle auf Österreich, mein Heranwachsen und so weiter und so fort. Und ich denke da eigentlich grundsätzlich gar nicht drüber nach, ob ich jetzt brauche das jetzt Schweineschmalz oder nicht oder so weiter und so fort. Ich arbeite an etwas und wenn es mich zum Erfolg führt, also für mich in meiner Wahrnehmung, dann nehme ich das so auf die Karte. Und ich merke manchmal erst beim Schreiben der Allergene-Liste oder beim Schreiben der Speisekarte, ja Moment mal, das ist vegan, weißt du? Und das war aber, also das checke ich dann erst, also da war nicht meine Intention, ne? Und wenn ich manchmal das Gefühl habe, okay, das braucht jetzt irgendwie einfach ein paar Tropfen Schweineschmalz oder irgendwo, wir wollen mit irgendein, keine Ahnung, Marinenkaviar was würzen oder wir wollen mit Sardellen irgendwie was, dann ist es so. Also da denke ich ja einfach nicht drüber nach. Und mir geht immer nur Mittel zum Zweck. Also wirklich, das ist, wenn es es braucht, um dem ganzen großen Bild zu dienen, okay, wenn nicht, dann nicht.
Gibt es tierische Fette oder Aromen, die gut matchen, zum Beispiel mit welchem Gemüse?
Ja, Fett. Also diese
Fette wahrscheinlich immer.
Fette matchen grundsätzlich immer. Oft mit allem.
Aber gibt es was speziell einfach wirklich gut zusammenpasst?
Naja, also natürlich, also desto. Ich jetzt meine ich es nicht despektierlich dem Gemüse gegenüber. Es gibt natürlich feinere Gemüse und gröbere. Also ich werde mir das gerade vorher angehen. Also die gröberen sind ja manchmal so Blattkohl und so weiter. Das sind ja oft mal derbere Gemüse in der Struktur, gar nicht im Geschmack, meine ich. Kommt doch immer drauf, was man damit macht. Solche Gemüse eignen sich natürlich schon auch gut, mit Schweineschmalz zum Beispiel verarbeitet zu werden. Ja, also hingegen, wenn ich desto wässriger und elegant, also eleganter, also wenn ich einen Chicory jetzt nehme, ja, oder Salate, da würde ich mich ja wahrscheinlich eher mit sowas wie Schweineschmalz zurückhalten im Endeffekt, ja.
Ja, wässrig ist ein guter Punkt. Ich habe auf deine Karte geschaut, da stand drauf, Letscherter Salat. Also für mich aus Bayern, ich weiß, was Letscher bedeutet. Ja, ja. Punkte das Gericht hier in Berlin, weil man erstmal nichts mit dem Begriff Letschert anfangen kann.
Nein, Letschert kann man erst einmal nichts damit anfangen. Also für alle, das ist halt, die alpenländische oder österreichische Bezeichnung für matschig, weich. Ja, also jeder kennt das im Endeffekt, wenn man Salat mariniert, dann ist er 10 Minuten relativ knusprig, sage ich mal. Ja, und dann fällt er in sich zusammen und ist halt lätschert, sagt man da bei uns im Endeffekt. Genau, und in dem Gericht hat man einfach nur, weil meine Mama hat nicht nur, war nicht nur, dass wir alles essen mussten, was am Tisch kam, war auch sehr, sehr sparsam. Und wenn wir einen grünen Salat bekommen haben zum Mittag, dann, und der wurde nicht aufgegessen, dann kam da ein Hangerl drüber, also ein Tuch, und kam in den Kühlschrank und dann gab es ihn am nächsten Tag nochmal und dann war der halt lätschert. Also aus kochtechnischer Perspektive halt im Endeffekt war der halt, waren die Zellen aufgebrochen, die Säure hat zu einer Oxidation geführt, also dass das Chlorophyll quasi seine Farbe verloren hat und das Salz und Zucker in der Marinade hat dazu geführt, dass natürlich das Zellwasser nach außen gezogen wird und dadurch fällt er ja in sich zusammen, ja, und er kriegt so einen oxidativen Geschmack, also bei uns würde ich sagen mostig im Endeffekt, ja, und das ist schon nicht uninteressant, aus kochtechnischer Perspektive das zu betrachten und vor allem, weil er ja auch nur im ersten Augenblick matschig ist. Die Zähne komprimieren das ja trotzdem zusammen und man hat einen verzögerten Biss. Also es ist nicht uninteressant und im Endeffekt hat man genau das aufgearbeitet und wir marinieren den Salat jetzt immer am Tag vorher, spicken den noch mit Sellerie und ein paar Kräutern und dann wird er explizit lecher serviert eigentlich. Ja.
Was mir noch aufgefallen ist, du hast auch Pilzleber. Ich habe es in der letzten Folge erst besprochen. Ich bin ja kein Fan von tierischer Leber, einfach weil es mir nicht schmeckt.
Ja.
Ist grausam. Aber Pilzleber wird ja jetzt keine tierische Leber in sich haben. Also Nein. Da ist ja irgendein Twist drin.
Nein, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, immer wieder, ich meine, wir haben uns natürlich jetzt schon ganz stark an den Begriff gewöhnt und wir haben wirklich auch lange drüber nachgedacht, wie wir dazu sagen können. Und der Begriff ist dann einfach stecken geblieben, sage ich mal so, weil man einfach keine bessere Lösung fast hatte. Aber ich denke mal heute auch noch immer, wenn ich mir das viermal vorsage, Pilzleber, dann denke ich mir, man hätte sich ja schon mal was Treffender, was anderes einfallen lassen. Aber egal, it is how it is. Ne? Das immer wieder, man kann sich wieder 1000 Jahre den Kopf zerbrechen oder man kann es einfach sein lassen. Und das ist ja im Endeffekt auch ein Resultat von einem Zweig der Küchenphilosophie, ist ja Kreativität durch Zensur. Das heißt, Zensur ist ja grundsätzlich erst eigentlich mal was von außen auferlegt ist, aber wir haben uns selbst zensiert in Form, dass wir gesagt haben, wir möchten nur noch mit Produkten arbeiten, die mit meiner österreichischen Sozialisierung einhergehen und haben eben ganz, ganz viele Produkte außen vor gelassen und zweifelsohne kommt man zu dem Punkt, dass man sich immer wieder mit den gleichen Produkten auseinandersetzen muss. Und wenn man sich immer mit den gleichen Produkten auseinandersetzen muss, dann muss es erstens mal spannend für einen selber bleiben. Ja, weil am Ende, ja, was machen wir heute mit dem Sellerie? Naja, dann machen wir wieder Püree. Und dann ein halbes Jahr später, was machen wir heute mit dem Sellerie? Naja, machen wir wieder Püree. Ja, das ist ja irgendein Fad einfach. Ne? Deswegen überlegt man natürlich, okay, was kann ich damit machen? Und basierend auf den vorangegangenen Erfahrungen, auch wie verändert sich ein Gemüse übers Jahr und so weiter, oder technischen Erfahrungen, kann man dann darauf aufbauen. Und die Lebercreme war das Resultat, hat eigentlich seinen Ursprungspunkt in 2017 gehabt, als man einfach nur ein knuspriges Element gesucht hat. Also wir ein bisschen so ein Gemüse, also ich wollte ein bisschen so dieses, wenn der Gemüseauflauf an der Seite so anbrennt im Rheindl, wie man bei uns sagt, und das kratzt man dann so ab. Das ist ja, und irgendwie wollte man das ein bisschen interpretieren und wir haben dann einfach Seitlinge, also aus dem Kräuterseitlinge mit Hühnereiweiß und Salz gemixt, roh, und dann in der Pfanne so lange gebraten, bis es eine relativ knusprige Krumen, also so Brösel, so kleine, gegeben hat. Und das haben wir dann immer oben drauf gemacht. Und dann habe ich irgendwann am Abend, immer wenn es überblieben ist, dann hat man den Rest halt aufgegessen. Und das ist eigentlich viel zu gut, dass es einfach nur oben drauf kommt. Ne? Und dann hat man angefangen, sich mit dem Prozess auseinanderzusetzen und dann gab es ein Zwischengericht, ist auch in meinem Kochbuch mit drinnen, und weil es ein bisschen wie Hackfleisch ist, also wie verschiert das, wie man uns sagt. Und dann hat man ein Gericht etabliert, wo man eben diese Krumen, die dann am Anfang noch sehr soft, sehr saftig sind, quasi, hat man dann als so interpretiert als Mittagsgericht. Also da gab es übrigens das erste Mal den Lecherten Salat dazu, aber nur als Beilage, ja, by the way. Hat man das dann als Gericht etabliert und das hat man dann relativ erfolgreich gemacht und dann erst ganz am Schluss, und das ist ja auch immer so geil an Kreativität, ne, dass der Zufall so eine krasse Rolle auch spielt, wir am allerletzten Tag, also wir haben ja diese Krumen jeden Tag frisch gebraten, also das Zeug, ne, und dann ist es am Abend übergeblieben und dann, ja, gibt es das halt einen Service zum Essen, ist das selber, keine Ahnung, wie irgendwas halt, ne. Und dann am letzten Tag fragt mich die Köchin, die dafür verantwortlich war, ja, Chef, was machen wir denn damit? Dann sage ich, ich hätte ja auch wieder sagen können, stell es im Service hin. Also, ne? Dann habe ich gesagt, ja komm, bevor wir es jetzt wegmachen, lass uns im Backo-Chat machen und dann lassen wir es morgen durch und dann schauen wir, was damit passiert. Ne? Und bis zu dem Zeitpunkt ist niemandem aufgefallen, niemandem, ja, obwohl 1000 Mal gegessen, dass es irgendwie einen Anklang von schon Leberstreichwurst hat im Endeffekt. Ne? So, und dann am nächsten Tag gekommen, einmal durchgelassen und dann haben wir das probiert und dann haben wir, es schmeckt wie Leberwurst, also im Endeffekt, ne? Also, und das finde ich auch so, dass nur die texturelle Veränderung, also gar nicht, dass man jetzt noch irgendein Gewürz reinmacht, sondern nur die texturelle Veränderung hat dazu geführt, diesen Lebergeschmack hervorzurufen. Und dann war sofort klar, okay, cool, wir gehen in die Richtung weiter. Und um es zu Ende zu bringen, der Clou ist ja daran, so ein bisschen auch, dass wir es klassisch interpretieren, aber es ist nicht klassisch, weil es ist vegetarisch. Also im Endeffekt, und das ist eben so. Und das fußt ein bisschen alles auf dem Prinzip Kreativität durch Zensur, also sich einzuschränken, immer wieder mit den gleichen Produkten auseinanderzusetzen und eben mit den Erfahrungswerten zu arbeiten, die man dadurch gewinnt über die Jahre und einfach dann auch auf Möglichkeiten hinauszukommen, die vielleicht nicht stattgefunden hätten, weil ich sage immer, wenn man jeden Grashalm auf dieser Welt hinterherjagt, ja, dann vergisst man manchmal auf die Sachen, die eigentlich schon da sind.
Letztes Gericht von deiner Karte noch, habe ich auch angesprochen, vor allem, ich kann mir gar nichts darunter vorstellen, Schweineblutpraline.
Ach so, ja, also schwerer Klassiker mittlerweile ist, ich glaube, wir machen es jetzt seit 12 Jahren oder so. Das war relativ am Anfang 2010, 2011. Ich wollte einfach so wie die Franzosen früher in der klassisch-französischen Küche ihre Soßen manchmal mit Blut abgebunden haben, also besonders im Wildbereich mit Blut abgebunden haben, wollte ich eine Soße haben mit Schweineblut. Und habe dann vom Richardplatz hier in Neukölln von der Blutwurstmanufaktur Schweineblut organisiert und habe dann einfach mal ganz blind drauf los, glaube ich, Apfelbalsamessig, Honig, braune Butter und keine Ahnung was noch zusammengemischt. Und beim ersten Mal probieren war sofort wie so ein Karamellbonbon, also so wie wertes Echte, sage ich immer. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt diese Soße und das Gericht, aber wir arbeiten parallel an einer süßen Version. Und dann ist, glaube ich, 2012 oder so die Schweineblutpraline entstanden, die es bis heute gibt. Und ich sage auch immer ganz ehrlich dazu, das hat vor allem auch noch zwei weitere Gründe. Der erste ist, erstens mal, ich bin kein Patissier, also ich kann keine Petit Fours machen. Und mein letzter Chef hat immer gesagt, Sebastian, koch nichts, was du nicht kochen kannst. Daran halte ich mich auch ganz tunlichst. Und dass wir einfach keine Patissier sind und ich brauchte jetzt nicht anfangen, 10 schlechte Petit Fours zu machen. Und ich sage immer, lieber ein Petit Four, an das sich alle erinnern können, ja, anstatt so einen obligatorischen Wagen, den sich die Leute eh nur noch reinstopfen, weil es da ist. Das ist so, ne? Und genau, und das hat man eigentlich ganz gut damit gemacht. Ich habe mich letztens wirklich richtig ein Loch in den Arsch gefreut, weil Gäste herkamen und gesagt haben, aber bitte nicht die Schweineblutpraline am Ende. Und ich habe es richtig gefeiert, dass sie es einfach nicht gut gefunden haben. Ja, und das war ich wahrscheinlich der erste Gastgeber, Gastronom, weil dieser Effekt eingetreten ist, dass die Leute sich einfach dran erinnern können, egal ob sie es gut oder schlecht finden. Ja, und das, ja, top gemacht.
Chill. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt kurz einhaken, denn ich habe eine Aussage über deine Küche mit dabei, die du mir im Nachgang erklären musst. Ich war vor kurzem erst bei einer Aufnahme bei Toni Hohlfeld und bei Mona Schrader. Mhm. Die Folge 26 ist auch schon raus und soweit ich das weiß, seid ihr ja befreundet.
Wer ist das? Wer sind die?
Ist ein Koch in Hannover.
Ja. Oh, Jesus.
Das ist schon kulinarisch einzigartig. Krass geil. Ja. Und das Verstehen, das ist, die Hälfte versteht es nicht, weil es halt einfach 1000 Schritte weiter ist, gedacht. Aber es ist wirklich so geil.
Das war's?
Das war's.
Also, richtig, also fällt mir ein, so richtige Schleimer einfach. Naja, ich meine, man darf nicht vergessen, freundschaftliche Befangenheit vielleicht auch ein bisschen dabei. Aber klar, irgendwann einmal wir kannten uns ja nicht immer und Toni war ja irgendwann mal, glaube ich, 12, 13, 14, irgendwie so in dem Zeitraum, stand er mal hier auf der Matte mit einem Koch von sich. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen beim Rausgehen. Ich weiß nicht, wo Toni zu mir gesagt hat, in der Tür, also ich glaube, das war überhaupt der Einstieg ins Gespräch. Ihr wollt es aber schon den zweiten haben, oder? So, was? Ja, genau, und so sind wir ein bisschen ins Reden gekommen, tralala. Und ich glaube, und so weit schätze ich Toni ein, weil da gab es ja natürlich noch keine Freundschaft oder so dergleichen. Er wäre nicht noch zwei oder dreimal gekommen, wenn das nicht wirklich anders empfunden hätte, als wir waren.
Er hatte, glaube ich, auch mit Monat mal eine Date Night, da hast du sie kennengelernt. So,
weil also, genau. Ja. Und die legendäre Aussage von Monat, weil sie waren ja damals noch kein Couple, ja, also waren nur Geschäftspartner. Innen. Und die legendäre Aussage von Mona, als ich gefragt habe, ob die irgendwie mal so Ambitionen haben, und sie sagt, never fuck the company. Also, ist jetzt 6 Jahre alt und wurde eingeschult. So.
Worauf ich aber raus will, sie sagt ja selber gerade, die Hälfte versteht nicht, weil du einfach 1000 Schritte weiter denkst. Was meinst du damit?
Am Ende weiß ich nicht immer, ich bin jetzt ganz ehrlich, Das ist wahrscheinlich jetzt in dem Augenblick nicht so gemeint, aber ich bin immer vorsichtig mit, man versteht es nicht, weil manchmal rechtfertigen Menschen ihr Schaffen einfach damit, ja, da sagst du, okay, du bist zu blöd, dass du es checkst, so quasi. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig mit, und das mag natürlich auch sein, ja, aber die Frage ist auch dann immer, und da kann man wahrscheinlich endlos diskutieren, wie weit muss Essen verstanden werden und wie weit nicht? Also, ich meine, wenn ich mir heute einen Burger kaufe, dann, da muss ich nichts, also es wäre schlimm, wenn ich das verstehen müsste, ja, so im Endeffekt, und da können wir uns jetzt sicher in zwei Lager teilen und uns mit Schlamm bewerfen ohne Ende, weißt du, die einen sagen, Essen muss ehrlich sein, zugänglich etc. und andere sagen wieder, Essen sollte mehr können oder auch wie auch immer. Ich möchte es anders sagen, Essen kann ein Teil sein der Räume, die wir zur Verfügung stellen und wie sie wirken. Ja, weil im Endeffekt, und ich möchte auch ganz bewusst der Frage ausweichen, ob Kochen ein Handwerk oder ob das schon Kunst ist. Wahrscheinlich ist es beides. Die Wahrheit ist oft in der Mitte. Ja, ich glaube, dass der Raum, den wir hier zur Verfügung stellen, wo das Essen, das wir herstellen oder den Gästen servieren, ein Teil ist davon, wie Gäste hier sein können oder auch wirken können, als Teil dessen, also in Form von Gesprächen oder was auch immer. Ja, also ich will es jetzt gar nicht zu hoch heben. Und natürlich, um jetzt zu sagen, es ist natürlich nicht vom Vorteil, wenn man schon mal ein paar Mal gegessen hat irgendwo auf dieser Welt, ja, wenn man zu uns kommt. Aber wir haben trotzdem auch viele Leute, die das erste Mal hier sind und trotzdem begeistert. Deswegen, es ist halt auch so schwierig, das dann irgendwie auf einen Punkt zu bringen, ne? Weil wir haben so viele Angebote vom, ja, blöd gesagt, wir sind in Berlin vom Döner bis zum Drei-Sterne, ja, und am Ende ist für jeden was dabei und jeder ist in einer anderen Situation. Manche kommen zum Geschäftsessen, manche haben den 20. Hochzeitstag mit der Familie, manche kommen her, weil es wegen Sebastian Frank, manche kommen, also das ist so unterschiedlich, ja.
Manche machen eine Date Night?
Ja, manchmal ein Date Night, ganz genau. Und es ist so unterschiedlich. Und ob diese Art von Küche an diesem Abend für diese betreffenden Personen in ihre kleine Welt hineinpasst, ja, manchmal passt sie mehr, manchmal passt sie schlechter. Ja.
Aber es scheint ja zu funktionieren. Du kannst ja laut der Folkenborn-Rangliste in so einen Top 15 Restaurants in Deutschland. Hm. Wie weit denkst du, bist du vom dritten Stern entfernt? Toni hat dich damals auf den zweiten angesprochen.
Sowas müssen erst einmal andere entscheiden, ja, nicht, kann man gerne mal in Süddeutschland nachfragen, das weiß ich nicht, wie weit man davon weg ist, und ich würde mal so sagen, wenn ich es wissen würde, dann würde ich es tun.
Ich habe anfangs schon erwähnt, du bist wegen der Liebe wegen nach Berlin gekommen. Wie kommst du als Österreicher mit Berlin zurecht? Es gibt ja, 50%, die hassen es und die anderen 50% lieben es.
Nein, das ist nämlich deine bayerische Wahrnehmung, weil das trifft auf die Bayern zu. Aber die Ösis werden doch geliebt. Es ist ja wurscht, wo ich hinkomme. Ist doch immer alles Kaiserschmarrn und Schnitzel, weißt du? Sehen wir Sissi, Berge, Skifahren, Kaiserschmarrn. Nee, also ich habe überhaupt keine Probleme bis jetzt noch irgendwie gehabt, als Österreicher irgendwo nicht nett aufgenommen zu werden. Also die meisten haben schon positiv romantische Verbindungen mit Österreich und davon profitiere ich schon relativ stark.
Ich habe es jetzt eigentlich auch nur als Übergang benutzt, denn ich muss zu unserer Cheffrage kommen.
Also, okay.
die kommt, wie alle fleißigen Hörer nämlich wissen, ja immer vom vorherigen Gast. Mhm. Ich sage mal so viel, er ist auch Österreicher.
Okay.
Kommt auch, kocht in München. Hast du schon eine Idee?
Ja.
Es ist Jürgen Wolfsgruber. Kennt ihr euch?
Ja.
Und jeder, der Jürgen kennt, der weiß auch, er trägt ganz viel Humor in sich. Und dabei hat er mir heute folgende Frage für dich mitgegeben.
Ja, okay. Jetzt aber.
So, servus Sebastian, dass ich dir jetzt eine Frage stellen kann. Boah, da würden mir 100.000 einfallen. Aber ich habe eine, die vielleicht ein bisschen neckisch, lustig und ganz witzig ist. Und ich frage mich, wie es ein burgenländischer Koch mit einer Prise Paprika und einem Spritzer Uhudler schafft, der Gulasch zu zaubern, was selbst den störrischen Berliner Lächeln auf die Lippen zaubert. Und ich bin gespannt, wie du darauf antwortest. Liebe Grüße aus München.
Erst einmal muss ich ihn ganz liebevoll korrigieren. Ich bin ja ein Niederösterreicher und kein Burgenländer. Weil ich habe natürlich in Burgenland meine Ausbildung gemacht. Also ich bin in Bruck an der Leiter aufgewachsen und wie der eine oder andere vielleicht weiß, ist die Leiter der Grenzfluss zwischen Niederösterreich und Burgenland. Also es ist wirklich nur einmal darüber spucken. Der Bahnhof von Bruck an der Leiter ist schon in Burgenland, by the way. Und der Neusiedlersee ist nur 15 Kilometer weiter. Also das ist ungefähr genauso weit, wie ich jeden Tag zur Arbeit fahre. Genau, und ich habe da in Neusiedl am See meine Ausbildung gemacht. Deswegen. Und ich wurde in früheren Zeiten auch manchmal der Burgenlandler gerufen. Von daher, es ist vollkommen okay, ich komme damit klar, ein burgenländischer Koch zu sein. Und jetzt auf die Frage zu, also eigentlich habe ich die Antwort auch fast vorher schon gegeben. Also manchmal habe ich das Gefühl, so als Österreicher, ja, also gerade kochtechnisch, es ist eigentlich egal, was man macht. Die Leute finden es am Ende immer irgendwie gut, ob ich eine Prise Paprikapulver nehme oder fünf Semmelwürfeln und einen Knödel draus mache. Das ist eigentlich vollkommen kupfgekatscht. Man kann die Leute immer gleich mit diesem österreichischen Lebensgefühl abholen. Und wie gesagt, die meisten haben ja was Positives damit verankert. Deswegen ist es eigentlich einfacher, als man denkt, ja, ein bisschen Paprikapulver und es geht schon. Ja.
Wir müssen vielleicht an der Stelle ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, zumindest bei einem Begriff. Was hat es denn mit Uhudler auf sich?
Ja, Uhudler ist eine autochtone Rebsorte im Endeffekt, also eine die auch, aus dem auch der Wein gemacht wird, der Uhudler, der eigentlich ziemlich in Verruf ist. Ja, ich meine, dem haben sich natürlich auch schon viele angenommen. Bei uns allgemein das Heckengläscher, vielleicht auch nochmal Schädelwehwein oder wie man sagt. Genau, aber es ist eine Rebsorte, ja, ganz genau.
Aber ich muss dir recht geben, es gibt, glaube ich, in der Nähe von Kilian Strande auch ein österreichisches Restaurant direkt am Strand. Er ist, glaube ich, auch immer ausgebucht. Hat zwar jetzt auch keinen Stern und ist ein normales Restaurant, aber immer voll.
Das Ding ist, ich denke schon, dass wenn ich morgen, also es gibt ja eine Sache, die ich immer von mir behaupte. Also das, was ich hier mache, da diesen ganzen Gemüseschmarrn, ja, das ist ja höchst diskutabel, ja, da kann man drüber, darf das, kann das nicht, das wird, also, und da lasse ich auch alle Meinungen und jegliche Diskussion zu, weil das ist, ist diskutabel. Und heute sagt ein Tisch zu mir, es ist das beste Restaurantbesuch in seinem Leben, und der nächste sagt, was ist denn das für ein Rotz, ja, also, und dazwischen bewegen wir uns im Endeffekt. Aber eine Sache, die ich von mir behaupten kann, ich halte mich für einen ganz ausgezeichneten österreichischen Koch, der die klassisch österreichische Küche, also nicht die Alpine, eher in den Wiener Raum gehend, ganz hervorragend beherrscht. Und ich maße mir an, ja, wenn ich morgen ein österreichisches Restaurant aufmache, direkt der beste Österreicher Berlins zu sein. Also ich trete gern mit jedem in Gulasch oder sonst Semmelknödel-Wettbewerb, habe überhaupt keine Angst davor. Das einzige Problem ist, ich liebe es, das zu kochen, aber es befriedigt mich nicht auf Dauer. Ja? Also einmal Semmelknödel fürs Personalessen machen und da seine ganze Liebe reinzustecken und dann die Leute zu sehen, wie sie es reinschmatzen, super. Aber jeden Tag 100 Knödel, und ich habe im Wirtshaus gearbeitet, ich weiß, was es heißt, jeden Tag 100 Knödel zu machen und die Bäuschel schneiden und so weiter und so fort. Es verliert schnell seine Romantik, das kann ich einfach garantieren, also wirklich.
Du arbeitest aber bei deinen ganzen Produkten auch sehr gerne mit Kümmel.
Richtig. Ja, Kümmel sowieso. Es ist ein bisschen auch, wenn ich da jetzt vielen wahrscheinlich, kann man nicht alle über den Kamm scheren, aber mir kommt es manchmal so vor, das meistgehassteste Gewürz Deutschlands, zum Beispiel nördlich des Rheins, was auch nicht stimmt irgendwie wahrscheinlich, aber mir kommt es ganz oft vor, dass Leute, also meine Frau und Geschäftspartnerin und die hasst Kümmel zum Beispiel, ja. Aber liebe ich Kümmel. Also jedes Mal, wenn man einen Schweinsbraten mit Knoblauch, Kümmel und Salz einreibt, dann denke ich mir, was für eine göttliche Liaison. Weißt du, wer sich das mal einfallen hat lassen, was wahrscheinlich ganz einfach nur darauf zurückgeht, dass einfach so ein schweres Essen bekömmlich verdaut werden sollte und der Kümmel seine Arbeit da tut im Endeffekt. Aber trotzdem, ist ja wurscht. Ich finde, es ist unglaublich gut. Und was ich auch total spannend finde, ist bei Kümmel, dass die Dosis, also die Menge, also auch den Geschmack beeinflusst, weil wenn man ein einzelnes Kümmelkorn kaut, dann schmeckt das nach Kümmel. Aber für alle, die jetzt irgendwie so 300 Gramm Kümmel in einer Dose irgendwo rumstehen haben, also mach die Dose mal auf, frisch, und dann riechst du mal ganz, ganz stark rein. Und diese Ätherik wird dich mehr in Richtung Pfefferminze bringen als wie in Kümmel. Also desto konzentrierter der Kümmel in seiner Konzentration ist, ja, desto weniger schmeckt es nach Kümmel. Und da sind auch schon Gerichte daraus entstanden, die genau darauf basieren, wo wir extrem viel Kümmel reingemacht haben und die Leute gesagt haben, oh, das schmeckt aber lecker. Ja. Und dann, ja, es ist halt gerade 30% Kümmel, das du isst.
Du hast ja gerade gesagt, der hat schon einen sehr eigenen, starken Geschmack auch.
Ja, also die Ätherik ist halt extrem spannend, wie ich finde. Ja. Und, aber es ist halt ein Doldenblüter, so wie Dill und keine Ahnung und Fenchel und dergleichen und das kennt man ja auch alles.
Es gibt aber nicht nur den Kümmel, sondern es gibt ja Unterschiede. Es gibt ja Kreuzkümmel, Schwarzkümmel, Wiesenkümmel. Wie unterscheiden sie sich und was ist dein Highlight?
Na, ich bin ja auch, und das fußt ja wieder darauf, dass ich ja mit den Produkten am liebsten arbeite, die ich in meinem Heranwachsen kennengelernt habe. Und der allgemeine Kümmel ist mir da am nächsten. Wir rösten den sehr gerne. Also ich finde, Rösten gibt dem Ganzen nochmal eine intensivere, also eine schöne Aromatik mit. Hingegen ich aber trotzdem auch ein riesiger Fan bin von Kreuz- und von Schwarzkümmel auch. Unheimlich toll. Verarbeite ich natürlich hier nicht, aber ich habe das große Glück, ich lebe im Berliner Zentrum des Schwarz- und Kreuzkümmels, also ringsherum wird damit sehr, sehr viel gekocht und da bin ich auch nicht unglücklich darüber, weil es ganz großartige Gewürze sind und zählen auf jeden Fall mit Koriander auch zu den Geschmäckern, wo ich immer mir denke, scheiße, das hätte sich die österreichische Küche schon noch einverleiben können, so ein bisschen.
Ja. Gibt es was, auf was man aufpassen muss beim Kochen damit?
Beim Kümmel? Ja. Ich glaube, wenn man natürlich bei gewissen Zubereitungen zu viel reinmacht, dass man vielleicht nicht alle damit glücklich macht. Ja.
Genau. Und von meinen Fragen zum Kümmel kommen wir dann nur zu unseren Hörernfragen. Hier habe ich noch ein paar im Petto und daher an dieser Stelle nochmal der Aufruf an euch alle da draußen, wenn ihr Fragen habt zum Kochen oder mit denen ihr mit eurem Partner oder Partnerin streitet zum Thema Kochen oder gibt's was, ihr könnt auch so streiten und mir eure Fragen schicken, aber eigentlich ums Thema Kochen wäre es mir lieber. Oder gibt's was, was dir einfach nicht gelingt, dann nutzt die Chance und schreibt mir diese Fragen durch und ich stelle dann eure Fragen meinen Gästen. Und eine dieser Fragen, über die sich gerade wer streitet, und ich hoffe, es hat bisher bei euch zu Hause noch keine Krise ausgelöst, ist folgende Frage. Wie lange darf das Essen noch vor sich hinköcheln, bevor es serviert wird?
Eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich sage mal so, wenn ich hier Personalessen koche im Restaurant bei uns, was nicht selten ist, dann und es gibt etwas, wo ich weiß, okay, wie Pasta zum Beispiel, wie wir vorher gehört haben, ne? Ich sag dann oft, es gibt jetzt Essen. Und dann sage ich nochmal ganz explizit mit Nachdruck dazu, und ab jetzt nimmt die Qualität des Essens sekündlich ab. Also, dass wir den Leuten bewusst sind, ihr könnt eure Arbeit fertig machen in 10 Minuten, aber dann ist es schlechter, als wenn ihr gleich essen geht. Das sage ich natürlich besonders gern dazu, wenn es irgendwie Backhändel gibt oder wenn ich mal Schnitzel mache oder so weiter, ne? Weil klar, es ist sowieso schon ein einzelnes Schnitzel ist sowieso 1000-mal besser, als wie wenn ich 20 machen muss für 10 hungrige Mäuler, ne? Ja, dann ist eh klar, dass das erste eh schon gelitten hat, bis das 20. fertig ist, logisch. Und dann einfach noch irgendwo da draußen rum, ich meine, nichts gegen kalte Schnitzel, kennen wir alle, Schnitzelsemmel und so weiter, aber trotzdem, ne? Es nimmt halt sekündlich ab und das sage ich dann schon explizit dazu. Das heißt, eigentlich meistens so kurz wie möglich. Ne? Kommt aber natürlich auch aufs Essen drauf an. Ich glaube, Rindsuppe kann schon nochmal ein paar Minuten stehen, also so ist es nicht.
Wie gelingt die perfekte Schnitzelpanade?
Einfach so wenig wie möglich damit machen. Also es gibt immer diese ganzen, ich will es nicht Mythen nennen, weil sie funktionieren ja schon. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du heute Schnitzel mit Mehl, Ei und Semmelbrösel panierst und dass du die Fetttemperatur passt, und ich glaube, das ist der Schlüssel, die Fetttemperatur, ja, dass es nicht am Anfang nicht zu heiß ist, damit die Panade Zeit hat aufzugehen, aber trotzdem heiß genug ist, dass es überhaupt nach oben gehen kann, also ein kaltes Fett eingelegt, Schnitzel, dann sauft es halt einfach ab und wenn es zu heiß ist, dann wird die Panade relativ schnell starr und kann nicht nach oben gehen, also die Fetttemperatur ist, finde ich, der Schlüssel zur perfekten Panade, aber diese ganzen Sachen wie mach Mineralwasser ins Ei rein für die Triebkraft. Nein, man darf das Eiweiß nicht komplett zerstören, weil die Struktur muss erhalten bleiben. Nein, man muss das Schnitzel vorher nass machen, damit das Wasser verdunsten kann und die Panade nach oben treibt. Hey, ich kann da garantieren, meine Oma oder meine Mama haben nie irgendwas gemacht und ist trotzdem aufgegangen. Und ich lade auch jeden herzlich dazu ein, dass wir panieren ein Schnitzel, dann machen sie in einen Vakuumbeutel, setzen uns eine Stunde drauf Und dann packen wir es raus und dann geht es noch immer auf. Weißt du, so von wegen, die Panade darf nicht so fest angeklopft werden. Ja, das ist also. Also ganz ehrlich, da wird. Jeder will was dazu sagen, aber am Ende.
Noch so Themen, um anzuschließen an, ja, an den Fragen, wo man zu Hause immer streitet. Noch so Themen, die ich ja auch kenne, sind ja die Fragen. Das eine betrifft mich selber. Das hatten wir auch schon mal hier im Podcast besprochen. Ich habe daheim immer die Diskussion, müssen alle Zutaten vor dem Kochen vorbereitet sein oder kann man währenddessen noch was schnipseln?
Naja, das fragst du mich jetzt als Koch natürlich, weil, also ich würde mal dazu tendieren, desto weniger man in der Küche Erfahrung oder organisiert ist, desto mehr sollte es vorbereitet sein. Aber wenn ich zu Hause koche, dann ist natürlich vollkommen logisch, dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Schwammerl habe so, oder Champignons und die müssen halt super stark geröstet sein und das dauert halt einfach mal 20, 30 Minuten in der heimischen Pfanne, sage ich, ja, dann ist das Erste, was ich tue, dass ich Schwammerl zusammenschneide und die in der Pfanne röste und in den 30 Minuten, wo dann mache ich das Nächste. Also ich werde jetzt nicht anfangen, alles vorzubereiten, was, und dann nochmal die Prozesse zu beginnen. Ne? Also ich bin natürlich wesentlich strukturiert im Kopf, weil ich weiß, was mache ich zuerst, was mache ich nicht, was ist das so, ne? Und von daher, aber ja klar, es hilft natürlich, Chaos hinten raus zu vermeiden, ja, wenn man sich schon alles vorher vorbereitet. Ne?
Noch so ein Thema kenne ich beispielsweise von Freunden, da darf, während er kocht, nur er in der Küche sein und für alle anderen ist die Küche tabu. Kennst du auch?
Kann ich 100% unterschreiben. Alle, die nichts verloren, also keinen Auftrag haben, bitte weg. Also die Menschen, die im Weg stehen, wenn man zu Hause kocht, das ist Katastrophe. Einfach weggehen. Weißt du? Und vor allem auch sehr beliebt ist, wenn Menschen währenddessen man kocht etwas sehen, was ihnen nicht zuspricht und das dann während dem Kochen ansprechen, aber es im Endprodukt nie bemerkt hätten, ja, wenn sie es nicht zufälligerweise gesehen haben. Und das liebe ich ja auch, ne, so quasi. Echt, da kommt so viel von dem und dem rein? Und dann denke ich so, du hast es schon tausendmal so gegessen, weißt du, und du hättest es wieder nicht bemerkt. Das ist nur, weil du es gerade zufälligerweise ziehst. Also hier.
Und dann kommen wir noch zur Frage 2 von den Hörern heute. Und dann war es auch diesmal das mit den Hörerfragen schon in dieser Folge. Ich vermute, die Frage kommt von jemandem, der sich schon sehr intensiv mit dem Kochen als Hobby beschäftigt. Ich stelle sie dir jetzt. Welche Rolle spielen Textur und Temperatur im Geschmacksbild eines ganzen Gerichtes? Haben wir schon am Anfang auch ein bisschen drüber geredet.
Ja. Antworte ich jetzt natürlich wieder in meinem Kontext. Wenn es in meinem Bild, das ich in meinem Kopf habe, das es gilt für mich kulinarisch umzusetzen, ja, maßgeblich dazu beiträgt, dass etwas knusprig ist, dass etwas cremig ist, dass etwas kühl ist, dass etwas stückig ist oder wie auch immer, dann findet es natürlich statt und ist natürlich ein maßgeblicher Baustein, dieses Bild umzusetzen. Ja. Aber die Frage, und das merke ich ja, rührte davon her, dass wir es nicht anders kennen, dass Textur und dass das einen unheimlichen wichtigen Stellenwert in der Herstellung eines Tellers einnehmen. Und das seit vielen Jahrzehnten. Ja. Das sind ja die Teller quasi überladen mit jeglicher Textur, weil man einfach das Gefühl hat, okay, das reicht noch nicht und da muss noch was drauf und ja, wir haben 1, 2, 3 Sterne und irgendwie ist da eine Erwartungshaltung. Aber ich glaube, desto mehr wir wissen, wer wir sind und was wir wollen, desto weniger brauchen wir, um umzusetzen. Aber es ist natürlich nicht unwichtig, ja. Also ja, aber ich bin immer ein großer Freund von einer Frage und die stelle ich mir immer. Hat diese Zubereitung Sinn und ist es dienlich für meinen Teller? Und wenn nein, dann bleibt es einfach raus. Ja? Also ich würde nie im Leben, wenn ich was mit roter Beete machen will, aus der Schale auch noch einen Staub machen, weißt du? Nur damit ein Staub drauf ist. Weißt du? Wozu, was brauche ich einen roten Beete-Staub? Das will kein Mensch fressen. Ja? Oder es tut gerade in dem Moment nichts. Kann ja sein, dass es ist. Ich sage, also wenn mir vor 4 Jahren jemand gesagt hat, dass ich Zucchini mal ein tolles Gemüse für mich ist, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein. Aber es hat sich zu einem ganz tollen Gemüse für mich entwickelt. Ja?
Zum Schluss, bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, habe ich noch eine Frage dabei,
ja.
Bei der es hieß, das musst du ihn unbedingt fragen, aber sei dir sicher, du machst eine Büchse auf. Ich hoffe jetzt einfach, die Büchse wird nicht ganz so groß. Aber dein guter Freund Toni meinte, ich soll dir diese Frage stellen.
Yes, das war grandios.
Hören wir mal rein.
Kannst du ihn ja mal über Bitcoin-Zahlungen im Restaurant fragen? Ja, da kannst du auch eine Dose aufmachen, das glaubst du nicht, ja?
Ist das schlimm? Ist das schlecht. Okay, haben wir noch 2 Stunden? Ja, ja. Also soll ich jetzt darauf antworten,
du
oder?
Du darfst gern darauf antworten.
Ja, also ich mache es kurz und schmerzlos. Wir akzeptieren seit ein paar Wochen, ich bitte nicht festnageln, ich glaube seit einem Monat oder eineinhalb, Bitcoin als Zahlung hier im Restaurant. Und das kommt halt daher, weil ich mich seit 21 oder so mit dem Thema auseinandersetze und mich das ziemlich überzeugt hat. Und ich einfach, ja, und das ist jetzt eine gefährliche Aussage, und ich einfach Teil sein möchte von einer digitalen Revolution in unserem Geldsystem. Und ich die Möglichkeit habe, das hier zu implementieren, und ich mich gefragt habe, was kann ich für einen Teil dazu beitragen als Restaurantbetreiber und Koch, und ich möchte meine Rolle da drin spielen, auch wenn sie noch so klein ist. Und es ist auf jeden Fall herzlich willkommen an alle, die mit Bitcoin bezahlen möchten. Es ist bei uns möglich und machbar, und ja. Punkt.
So, und damit verabschieden wir uns auch heute schon von dieser Folge. Vielen lieben Dank hier draußen fürs Zuhören, und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Falls dem so ist, dann lasst mir bitte 5 Sterne bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens da. Aber bevor es so richtig zu Ende geht, Sebastian, ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört dir. Gibt es noch etwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht auch was, wo wir heute noch nicht drüber gesprochen haben?
Ich schränkst es ein bisschen ein, also naja, vielleicht auch nicht, weil jeder kann kochen, jeder kann heute verantwortlich sein für eine Zubereitung, für eine Speise, ob es noch so simpel ist oder nicht und so weiter. Und aber richtet sich jetzt schon ein bisschen spezieller vielleicht auch an den Fine-Dining-Bereich, weil es ist auch ziemlich egoistisch, muss ich sagen, weil ich bin ziemlich müde geworden, essen zu gehen, weil ich den Individualismus am Teller einfach misse, weil wir in einer, gerade im Fine-Dining-Bereich, in einer Zeit leben, wo jeder seine eigene Kaviardose printen lässt. Also ich weiß nicht, welcher Name nicht schon auf einer N25 Kaviardose geklebt hat. Und wir natürlich auch in Zeiten von Social Media, man wird beeinflusst, man sieht die gleichen Teller auf der ganzen Welt, überall kocht man Steinbutt mit Beurre Blanc und einer Nocke Kaviar drauf, und das mag super sein, aber ich für meinen Teil suche einfach diesen Teller, wo ich das Gefühl habe, den kann ich nur hier jetzt in dem Moment haben. Und das kann auch ein Risotto in Italien irgendwo in den Bergen sein, also das muss jetzt nicht immer 56 allein von der Sellerie sein. Und ich bitte einfach alle kulinarisch Verantwortlichen oder die es werden wollen, ja, reflektiert euch selber. Das ist ein wichtiger Teil von Kreativität, der Auseinandersetzung mit sich selbst. Wo komme ich her? Was möchte ich? Wer bin ich? Wie bin ich aufgewachsen? Und automatisch werden sich Bilder ergeben, die ihr auf den Teller bringt, die nur einzigartig sein können, weil nur ihr seid, wie ihr seid, und niemand anders, und ihr habt jeden Tag die Chance, was ganz Einzigartiges zu machen, und ich habe die Chance, ganz was Einzigartiges zu konsumieren, und ich bin dankbar für jeden Platz, der geschaffen wird, an dem man einfach hingehen kann und was Tolles erleben kann. Und dann, ja, danke.
Also ihr Lieben, mit diesen Worten vielleicht auch zum Nachdenken will ich euch dann entlassen. Dann bleibt mir noch zusammen das Rezept von Sebastian. Das findet ihr dann auf dem The Flying Schlemmer Instagram-Kanal oder auf der Website als PDF zum Download. Ich freue mich auch über jede Nachricht von euch. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Wir verabschieden uns. Vielen lieben Dank.
Herzlichen Dank. Danke, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute und Bussi Baba.
Bis dahin. Ciao, Servus und macht's es gut.